Da war ein Bruder und der hat sich gedacht, jetzt schaue ich mir mal eine Kathedrale an. Kann man ja machen. Und dann, wie er in der Kathedrale war, da hat er gedacht, er ist ganz allein in dem großen Gebäude. Er hat das bestaunt, hat sich alles angeschaut und war in so einem Seitengang unter der Empore. Und irgendwie hat er gedacht, der Herr legt mir aufs Herz, dass ich jetzt einen Satz ausrufe aus seinem Wort. Und dann ruft er ganz laut, das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Das ist halt so durch die Kathedrale gehallt. Das war eine recht gute Akustik. Und auf der Empore, da war ein anderer Mann. Der hat auch gedacht, er ist allein in der Kirche. Und auf einmal hört er eine Stimme und die ruft ganz laut, das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Er hat niemanden gesehen. Er hat gedacht, Gott redet zu mir. Wahnsinn. Also der war so erschüttert und aufgewühlt, dass er sich bekehrt hat. Aber das stimmt wirklich. Das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Und es ist nicht nur so, dass das stimmt, sondern das ist auch wunderbar. Und das können wir erleben. Also die Wasser vom Ganges und ein Bad da drin, das reinigt überhaupt nicht. Also du wirst danach höchstens noch schmutziger sein, als wenn du da reingegangen bist. Irgendwelche Rituale, Sakramente, das reinigt uns überhaupt nicht von aller Sünde. Ich kenne Leute, die tun Fasten, damit sie innerlich gereinigt werden. Das mag schon sein, dass das irgendwie eine körperliche Reinigung oder Darmreinigung verursacht oder Blutreinigung sogar. Aber was uns wirklich von aller Sünde reinigt, das ist nur das Blut vom Herrn Jesus. Also durch die Flüchtlinge sind ein Haufen Moslems in Piding und wenn die beten, dann reinigen sie sich vorher, weil sie wissen, Gott ist heilig und man kann nur vor Gott treten, wenn du rein bist. Und die duschen sich halt, ja, und dann bevor sie in die Moschee gehen oder bevor sie zu Hause beten und wenn sie gar kein Wasser da haben, dann machen sie so Bewegungen. Also quasi, ich tue jetzt meine ganzen Körperöffnungen reinigen, also eine symbolische Reinigung. Und dann sage ich, ja, du, gell, ihr wisst, dass Gott heilig ist, man kann nur gereinigt vor Gott treten. Ja, genau, da sind sie dann schon froh, dass ich das verstanden habe. Und dann sage ich, ja, und wie reinigst du eigentlich dein Herz? Dann ist Schweigen, weil das wissen sie nicht, wie man sein Herz reinigt. Aber ich kann euch sagen, Geschwister, das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Und das möchte ich euch gern vorlesen aus dem 1. Johannesbrief. Das ist unser nächster Abschnitt. Also das, was ich das letzte Mal gesagt habe, das war noch nicht alles. Das geht noch weiter. Da bin ich mal mit einer Frau aus Syrien nach Freilassing gefahren zum Arzt. Die hat halt noch nicht so gut Deutsch geredet und ich bin nicht allein mit ihr gefahren, also ihr Sohn war auch dabei. Und dann habe ich gedacht, jetzt tue ich einfach mal ihr was vorspielen. Dann habe ich Sprüche 1 rein. Also das ist für die Moslems nicht so fremd, weil Salomon und David, den kennen sie auch, das sind für die wichtige Propheten. Dann habe ich gesagt, das ist von Salomon, dem Sohn von David, der große Prophet, der König in Jerusalem. Ja, ja, genau und so. Und dann habe ich halt Sprüche 1 ablaufen lassen. Dann waren wir dann so langsam in Feldkirchen. Dann habe ich es ausgemacht und habe gedacht, okay, jetzt will ich sie mal nicht überfordern, nicht, dass sie sich denkt, ich tue sie da jetzt zwingen zu irgendwelchen biblischen Wahrheiten und so. Und dann habe ich halt ein bisschen erklärt und gesagt, wie wichtig das ist und dass mir das gefällt. Und dann, wie ich eine kurze Pause gemacht habe, hat sie gesagt, und, geht's noch weiter? Dann habe ich gedacht, okay, na ja, es geht noch weiter, aber ich stelle noch Kapitel 2 und 3 ein. Auf der Rückfahrt haben wir dann 1. Mose 1 bis 3 gehört. Also die Frage, was die Frau gestellt hat, geht's noch weiter? Die habe ich damals mit Ja beantwortet, die kann ich euch jetzt auch mit Ja beantworten. Also wir haben schon Vers 1 bis 4 gelesen und jetzt geht's noch weiter. Vers 5. 1. Johannes 1, Vers 5. Dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber in dem Lichte wandeln, gleich wie er im Lichte ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander Und das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Schau, da haben wir es, in Vers 7, ganz in der Mitte von unserem Abschnitt. Das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Das ist ja wunderbar. Also gibt es eigentlich irgendwas, was diese Freude hindert, über die wir vorhin gesprochen haben? Gibt es irgendwas, was diese Gemeinschaft trübt, die wir mit den anderen Gläubigen und den Aposteln und mit dem Herrn Jesus selbst haben können? Ja, Sünde. Sünde trennt uns von Gott. Also, es ist notwendig, dass das Blut Jesu Christi uns von aller Sünde reinigt. Sünde steht zwischen uns und Gott, weil Gott ist total heilig. Also Gott hat da irgendwie ganz bestimmte Maßstäbe. Der ist total heilig und rein. Gott ist Licht und es ist gar keine Finsternis in ihm. Also Gott hat da irgendwie ganz klare Maßstäbe, ganz klare Vorstellungen. Also vielleicht kannst du dich daran erinnern, wie du geheiratet hast. Jetzt stell dir mal vor, deine Frau hat ein Brautkleid und es sind vielleicht so 6 Quadratmeter Stoff. Total rein weiß, also das schimmert sogar so ein bisschen. Und dann werden die Schuhe geputzt und so und dann kommt ein Fleck von der Schuhcreme auf das Brautkleid, ungefähr hier. Das ist nur ein kleiner Fleck, so groß, 1 Quadratzentimeter. Da sagt die Braut, das kann ich nicht anziehen. Also so kann ich nicht zur Trauung gehen. Dann sagst du, jetzt stell dich nicht so an. 6 Quadratmeter. Da siehst du überhaupt, wie viel da weiß ist. Das ist ja nur ein kleiner Fleck. Die Braut lässt sich nicht so überreden. Jetzt denkst du, die ist kleinlich. Na, die mag das einfach nicht. Die mag nicht, dass da ein schwarzer Fleck drin ist. Jetzt weiß ich nicht, ob die Brüder sich da richtig reinversetzen können. Aber stell dir vor, du gehst um mich und kaufst eine Milch beim Rewe. Weißt du, die Vollmilch, die was in so Glasflaschen ist. Und dann nimmst du die Milch aus dem Kühlregal raus und denkst, das ist echte Vollmilch. Und dann schaust du ein und dann schwimmt obendrauf so ein kleines schwarzes, ist es ein Muck oder Mist oder irgendwas. Also auf jeden Fall ist es dunkler wie die Milch. Dann sagst du, dann stellst du es wieder rein. Dann sage ich, was stellst du das wieder rein? Das meiste ist ja hier weiß in der Milch. Das ist überhaupt kein Problem. Jetzt stell dir mal nicht so an. Das ist ja nur ein ganz kleiner Teil, was da schwarz ist. Dann sagst du, nein, das will ich nicht. Ich nehme andere Milch. Also schau, wenn du schon so kritisch bist bei deinem Brautkleid oder bei deiner Milch, ja, wo du doch nicht, du selber nicht fehlerlos bist, ja, du verlangst von dem Brautkleid was, was du selber nicht leisten kannst. Also stell dir das mal vor. Wo wir nicht fehlerlos sind, und trotzdem irgendwie solche klaren Maßstäbe haben, wie ist es dann mit Gott? Also eigentlich ist Gott heilig. Das steht ja auch hier in Vers 5. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Gar keine. Das ist eigentlich ein Vorteil für uns. Jetzt stell dir mal vor, Gott wäre so halb und halb. Also der würde uns manchmal anlügen und manchmal die Wahrheit sagen. Da wüsstest du überhaupt nicht, woran du bist mit Gott. Stell dir vor, Gott, der ist allmächtig und allwissend und der wird versuchen, dich ab und zu in das Licht zu führen und dich reinzulegen. Da hättest du überhaupt keine Chance. Das wäre ja echt furchtbar. Stell dir vor, du hast ein allmächtiges Wesen, das vom Charakter her nicht total rein ist und heilig ist. Das wäre eine Katastrophe. Also Leute, die Macht haben wie Stalin oder so, oder jetzt Bashar Assad, zumindest in seinem Land hat er viel Macht, also die Leute, die sind nicht gern in seiner Gegenwart, weil der einfach unberechenbar ist. Und das ist eigentlich gut, ja. Gott ist allmächtig und er ist rein und heilig. Und rein und heilig, das ist jetzt nicht so, dass du denkst, okay, das ist steril, ja, Operationssaal, der ist steril, da sind halt keine Bakterien drin, das sieht aber auch ziemlich langweilig aus, das Ding. Das ist bei Gott gar nicht so. Also heilig, das ist bei Gott irgendwie Was Wunderbares, das ist die Pracht seiner Heiligkeit, so wird es beschrieben im Alten Testament. Das ist total schön. Also das ist total attraktiv, wie der Jesus hier auf der Erde war. Da war was von der Heiligkeit Gottes in seinem Leben zu sehen. Und das war für die Leute um ihn herum wie ein Magnet, weil der einfach so rein und heilig war und so freundlich und liebevoll. Das war einfach gewaltig. Also das ist von uns nur von Vorteil, dass Gott heilig ist. Verstehst du? Der sagt immer die Wahrheit. Der kann gar nicht lügen. Der kann gar nicht. Selbst wenn er es wollte. Aber der will es auch gar nicht. Also das ist einfach wunderbar. Und deswegen ist diese Reinigung auch notwendig, dass wir Gemeinschaft haben können mit Gott. Und diese Reinigung ist auch möglich. Also wenn man sich da selber was vormacht und sagt, ja, ich habe Gemeinschaft mit Gott, ich kenne Gott auch, ja, aber man lebt irgendwie ganz anders, dann beweist man eigentlich, dass das nicht stimmt, dass man sich da selber irgendwie täuscht. Also das gibt's ja. Das ist, was wir hier in Vers 6 haben, wenn jemand in der Finsternis wandelt und sagt, hat Gemeinschaft mit Gott, das bringt eigentlich gar nichts. Der Jesus redet über solche Leute in Matthäus 7, in Vers 21 bis 23, das kennst du vielleicht, das ist ein Teil von der Bergpredigt, und da sagt er, denkt nicht, dass alle Leute, die zu mir sagen, Herr, Herr, ins Reich der Himmel eingehen werden. Ich sage euch eins, an jenem Tag, da werden die Leute sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen große Wunderwerke getan? Lass uns rein! Schließt der Herr, macht die Tür vom Himmel zu und die widersprechen ihm und sagen, Herr, du hast dich geirrt, wir können auch da rein, mach wieder auf. Also so überzeugt sind die. Und der Herr sagt, weicht von mir. Ich habe euch niemals gekannt, ihr Übeltäter. Also das Leben von diesen Leuten war gekennzeichnet von Sünde. Das waren Übeltäter. Das Interessante, der Herr sagt nicht, ich habe euch früher gekannt, habe ich euch wieder vergessen. Hier geht es um Leute, die der Herr niemals gekannt hat. Aber schau, sie haben eine große Überzeugung gehabt. Sie haben gesagt, ja, wir haben Gemeinschaft mit Gott, wir haben auch gepredigt. Kennst du so jemand? Ich schon. Judas. Mit dem Herrn Jesus gegessen, ist mit dem Herrn Jesus rumgezogen. Offensichtlich hat er auch Wunder gemacht und so, gepredigt. Aber der muss diese Worte hören. Weich von mir. Ich habe dich niemals gekannt. Also, das gibt es, dass Leute das sagen. Wir haben Gemeinschaft mit Gott, die machen sich vielleicht selber was vor, aber das stimmt gar nicht. Ihr Leben zeigt es. Ja? Sie leben in der Finsternis. Ihr Leben ist nicht gekennzeichnet von Gemeinschaft mit Gott, sondern von Gemeinschaft mit Sünde. Und das ist ein Problem. Also, wenn man das macht, dann lügt man und man tut nicht die Wahrheit. Aber man kann natürlich im Licht leben und es ist ganz, ganz anders. Und dann erlebt man das auch, das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Der bekannteste Vers in dem Abschnitt ist natürlich der Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also hier haben wir eine Vergebung und das ist natürlich schon gleich eine Überraschung für mich. Siehst du die Eigenschaften Gottes, die hier beschrieben sind? Siehst du es? Zwei Stück. Treu und gerecht. Komisch, jetzt reißt es mir aber. Also ich hätte gedacht, wenn Gott mir vergibt, dann ist er gnädig und barmherzig. Oder vielleicht freundlich und gütig. Weißt du, was ich meine? Also ich habe das ja nicht verdient, ja, deswegen sage ich gnädig. Gott ist gnädig, dass seine Gnade zeigt sich, wenn er mir vergibt. Aber na, der Johannes schreibt, dann ist er treu und gerecht, dass er die Sünden vergibt. Was hat es damit auf sich? Naja, treu, das heißt, er hat es versprochen. Er hat es versprochen und was er versprochen hat, das hält er auch. Also wenn Gott es nicht vergeben wird, dann wäre er untreu sozusagen. Das ist für mich schon interessant. Weißt du warum? Weil ich irgendwie sehe, Gott, der ist voll im Einklang mit sich selbst und der steht da voll dahinter, hinter der Vergebung. Also vielleicht muss ich euch einen Einblick tun lassen in meine Gedanken. Die sehen ungefähr so aus. Also einerseits, Gott ist Liebe und gnädig und barmherzig und so. Und weil er so liebevoll ist, da ist er völlig bereit, mir zu vergeben, wegen seiner Barmherzigkeit und Freundlichkeit natürlich auch. Aber Gott ist natürlich auch gerecht und heilig. Und wegen seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit, da kann er mir doch nicht vergeben. Und jetzt diese zwei Gruppen von Eigenschaften, die stehen sozusagen in meinen Gedanken in Widerspruch gegeneinander, aber die Liebe siegt und da vergibt er mir doch. Naja, so stelle ich mir das irgendwie vor, aber die Vorstellung ist natürlich verkehrt. Also Gottes Treue und Gerechtigkeit und Heiligkeit, die steht voll hinter der Vergebung. Das ist so gut, das ist gut für mich, das zu wissen. Also Gott ist treu. Er ist treu, dass er die Sünden vergibt, weil er das versprochen hat. Und er ist gerecht, dass er die Sünden vergibt. Das ist überhaupt nicht gegen Gottes Gerechtigkeit, sondern in vollem Einklang mit Gottes Gerechtigkeit. Warum? Weil nämlich schon längst bezahlt ist für meine Sünden. Für meine Sünden ist schon bezahlt. Also manche, das Gericht über manche Sünden, das liegt in der Zukunft. Das Gericht für die Sünden von den Leuten, die verloren gehen, das liegt in der Zukunft. Aber das Gericht über deine Sünden, das liegt nicht in der Zukunft, das liegt in der Vergangenheit, weil der Jesus nämlich das Gericht über deine Sünden am Kreuz getragen hat. Das liegt nicht vor dir, sondern das liegt weit hinter dir. Also das wäre völlig ungerecht von Gott, wenn er dann noch einmal eine Bezahlung von deinen Sünden verlangen wird. Weil das ist ja schon bezahlt. Das ist bezahlt. Das ist doch cool, das zu wissen. Also das ist treu und gerecht. Das offenbart Gottes Treue und Gerechtigkeit, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also da muss ich ja vielleicht jetzt einmal drüber reden, was das bedeuten soll. Er vergibt die Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Also ich stelle mir das so vor, manche Sünden in meinem Leben, die sehe ich ein. Ich sehe ein paar Sünden in meinem Leben. Meine Frau sieht schon mehr. Gott sieht noch mehr. Jetzt die Sünden, ich kann natürlich nur die Sünden bekennen, die ich kenne. Also die kann ich dann bekennen. Aber Gott kennt noch mehr. Und wenn ich die Sünden bekenne, die auf meinem Gewissen lasten, die mir also bewusst sind, wenn ich die praktisch zugebe, nachher reinigt Gott mich von aller Sünde und es steht gar nichts mehr zwischen ihm und mir. Das ist eigentlich gut zu wissen. Weil dadurch bin ich befreit, dass ich mich die ganze Zeit selber untersuchen muss und überlegen muss, habe ich jetzt noch eine Sünde? Ist da vielleicht noch was? Ist da vielleicht noch was? Weißt, man durchforscht sich die ganze Zeit. Naja, was soll dabei rauskommen, wenn du dich durchforscht? Keine Ahnung, was dabei rauskommt, wenn du dich durchforscht. Aber ich weiß, was dabei rauskommt, wenn ich mich durchforscht. Also ich habe das ja in Jeremia gelesen. Das Herz des Menschen ist böse von seiner Jugend an. Das hat der Mose aufgeschrieben, in 1. Mose 6. Und bei Jeremia heißt es, dass das Herz verdorben ist und dass ein Haufen Schmutz da drin ist. Der Jesus sagt es auch. Ehebruch und Mord und Lügen und Lästerei, alles das kommt aus dem Herzen des Menschen hervor. Na gut, was meint ihr jetzt, was ich finde, wenn ich mein Herz untersuche? Also bei uns durch den Garten, da fließt ja ein Kanal. Wenn wir jetzt den Kanal aufmachen und schauen, was da alles durchfließt, aus den Nachbarshäusern raus, ja, durch den Kanal, was meint ihr, was da vorbeischwimmt? Okay, also was meint ihr, was ich finde, wenn ich mein Herz untersuche? Sehr ermutigend natürlich, ja, ist ja ganz klar. Ist ein Haufen Schmutz drin. Also das ist ja viel besser, wenn man sich mit dem Herrn Jesus beschäftigt, als wenn man sich mit sich selbst beschäftigt. Also dazu sind wir aufgerufen, dass wir auf ihn blicken. Sie blicken auf ihn und wurden erheitert und ihre Angesichter wurden nicht beschämt. Wir sind eigentlich gar nicht aufgerufen, uns die ganze Zeit selber anzuschauen. Also wenn es ist, wenn der Herr mich auf irgendwelche Sünden aufmerksam machen möchte, dann macht es schon und wenn ich es dann erkenne, dann bekenne ich es auch. Aber wenn ich mich die ganze Zeit mit mir und meinen Sünden beschäftige, naja, darin liegt eigentlich keine Kraft. Meine Kraft kommt vom Herrn. Also mein Leben soll sich um den Herrn drehen. Das ist ja die Frage, die wir im Römerbrief haben. Soll sich das Leben von einem Christen um Sünde drehen? Antwort? Nein. Um was soll sich dann das Leben von einem Christen drehen? Die Antwort ist in Römer 8. Um Christus, genau. Also deswegen heißen wir ja Christen. Also es ist eigentlich ganz einfach. Also er reinigt uns von aller Sünde, das könnte bedeuten, dass er uns von allen Sünden reinigt, die überhaupt da sind, also alles, was uns von ihm trennen könnte, wenn wir die Sünden bekennen, die auf unserem Gewissen liegen, also die uns bewusst sind, das ist schon gut. Vielleicht sollte ich jetzt mal langsam vom Anfang vom Vers was sagen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, was bedeutet es eigentlich, die Sünden bekennen? Also bekennen, das heißt, dass man das zugibt, dass man dasselbe sagt. Also sagen wir mal so, ich habe gelogen, dann sagt Gott darüber, das ist eine Sünde. Das ist so krass, also das ist so schlimm, dass mein Sohn dafür sterben musste am Kreuz. Das würde dich sonst auf ewig von mir trennen. Das ist, was Gott sagt. Dann sage ich, ja, das war ein Ausrutscherl. Ja, wenn ich das sage, das ist natürlich nicht, dass ich dasselbe sage. Das ist kein Bekenntnis. Dann sage ich, naja, Herr, das war eine Notlüge. Dann sagt der Herr, eine Notlüge ist auch eine Lüge. Also eine Notschlachtung ist auch eine Schlachtung. Verstehst du? Also, weißt, alles, was man irgendwie so macht, um das zu beschönigen oder irgendwie anders darzustellen, das ist eigentlich nicht hilfreich. Ja, man sollte das zugeben, man sollte dasselbe sagen. Ja, Herr, das ist wirklich so schlimm, ich habe das gemacht, ich gebe das zu. Es ist wirklich so schlimm, dass du dein Leben dafür lassen musstest. Also das ist eigentlich ein Bekenntnis, dass man das vollständig bekennt, also und nicht beschönigt und unter Umständen sogar bei anderen Leuten gegenüber bekennt, die auch das, darüber Bescheid wissen, aber auf jeden Fall vor dem Herrn bekennt. Wann sollte man das machen? Naja, sobald uns so eine Sünde bewusst ist, sollte man sie eigentlich vor dem Herrn zugeben. Das wäre das Beste. Ob ihr euch das alles merken könnt, keine Ahnung. Vielleicht schauen wir uns dazu eine Geschichte an oder hören Sie uns an. Ich möchte euch mal mit einem kleinen Freund von mir bekannt machen. So. Der ist hier und der ist natürlich total fertig. Das sieht man schon, der weint total. Und warum ist der so fertig, warum ist der so traurig? Na ja, schaut mal, wie es in seiner Stadt zugeht. Die streiten sich die ganze Zeit, die schreien sich an. Den haben sie in die Ecke gedrängt, um ihn auszurauben und ihm alles wegzunehmen. Auf dem trampeln sie rum. Den haben sie eingesperrt und lassen ihn nicht mehr raus. Niemand riecht irgendwie was. Also es sieht aus wie Harry hier, wie bei Hempels unter dem Sofa. Die halten es schon nicht mehr aus und saufen sich zu. Die haben schon Koma-Trinken hier gemacht. Also kein Wunder, dass der so traurig ist. Der sagt sich einfach, so kann es nicht weitergehen. Und er denkt darüber nach, das ist ja nicht ein normales Leben. Irgendwie sehne ich mich nach was anderem. Und seine Freunde sagen, komm, du bist auch nicht besser. Stell dich nicht so an, das ist die Realität. Ja, das ist einfach das Leben. Und die sagen, ey, wir feiern eine Party und danach rauben wir ein paar Automaten aus. Naja, das hat ihm nicht wirklich weitergeholfen. Und die ganzen, die leben in der Stadt der kleinen Herzen. Und in dieser Stadt, da scheint nie die Sonne. Also da ist immer ein Gewitter. Da ist immer Blitz und Donner, als ob Gott zeigen will, ich bin nicht einverstanden, wie die Leute leben in dieser Stadt. Wie die Leute sich hier aufführen, das ist total daneben. Und diese Stadt ist sozusagen unter Gottes Zorn, unter seinem Gericht. Und um die Stadt rum ist eine tiefe Schlucht, also ein großer Canyon. Und da kann man nicht raus. Es gibt kein Entwischen aus dieser Stadt. Manche haben es versucht, aber es ist nicht wirklich gelungen. Und man kann zwar nicht aus der Stadt raus, aber man kann in die Stadt rein. Und zwar der Herr Jesus Christus ist in diese Stadt reingekommen. Der hat jetzt ein weißes Herz, ihr wisst schon, der war total sündlos. Also er hat immer seinen Eltern gehorcht, er hat nie ein Gebot gebrochen. Und das war für die Leute total attraktiv. Ich habe das schon gesagt, der Jesus hat ein heiliges Leben geführt, voller Liebe. Und das war für die Leute wie ein Magnet. Also die sind zu ihm hingekommen, um ihm zuzuhören und ihm anzuschauen, was er da alles gemacht hat und was er alles gesagt hat. Also er hat eigentlich gesagt, Gott liebt euch und er möchte zu euch kommen und er möchte euch bei sich haben. Und die Herr Jesus hat es auch bekräftigt, hat verschiedene Wunder gemacht, um zu zeigen, wer er eigentlich ist, also dass er Gott ist. Die Leute haben sich heilen lassen von ihm und waren ganz begeistert von ihm. Jetzt muss ich natürlich zugeben, nicht alle waren begeistert. Also besonders die Priester und die Ältesten vom Volk, die waren so langsam neidisch. Die haben gesagt, wenn das so weitergeht, da glauben alle an den Herrn Jesus und nicht mehr an uns. Also die haben das überhaupt nicht leiden können. Das muss aufhören, haben sie gesagt. Den müssen wir um die Ecke bringen. Also den bösen Plan, den sie da gefasst haben, den haben sie eines Tages auch in die Tat umgesetzt und sie haben den Herrn Jesus umgebracht. Sie haben ihn gefangen genommen, angeklagt, er war voll unschuldig und dann haben sie ihn ans Kreuz geheftet. Ihr wisst es eh. Am Schluss haben sie ihm dann noch einen Speer in die Seite. Das war für den Herrn Jesus sehr, sehr schmerzhaft. Wie der Jesus gestorben ist, da ist ein Wunder passiert. Da ist ein Ausweg entstanden, eine Fluchtmöglichkeit, wo man von Gottes Zorn entwischen kann und diesen Abgrund überwinden kann. Eine Brücke. In der Zeichnung ist es eine Brücke aus Blut. Das ist eine Brücke, weil man muss an den Herrn Jesus glauben. Also wenn du eine Brücke überquerst, dann vertraust du darauf, dass dich die Brücke hält. Also du musst nicht irgendwie ein Klettergeschirr oder einen Fallschirm mitnehmen, wenn du über Brücke gehst. Du verlässt dich einfach darauf, die Brücke hält. Und genau so musst du dich auf den Herrn Jesus verlassen. Und die Brücke ist hier in der Zeichnung aus Blut, weil wir vertrauen darauf, das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Das wisst ihr schon. Also der Jesus hat sein Blut vergossen. Er ist für uns am Kreuz gestorben. Und wenn wir an den Herrn Jesus glauben, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen, nachher wird unser Herz so rein und heilig wie das Herz vom Herrn Jesus. Schau, der Mann weiß das auch. Seht ihr das an seinem Gesicht? Der weiß das auch. Meine Sünde ist vergeben. Der weiß, ich bin gerettet, ich habe jetzt das ewige Leben. Das bedeutet jetzt nicht, dass er im Himmel ist. Das bedeutet, er lebt auf der Erde und weiß, meine Schuld ist bereinigt vor Gott. Natürlich, viele Leute, alle, die an den Herrn Jesus Christus glauben, bekommen das ewige Leben. Der versucht es anders. Der dachte, so leicht kann man es sich auch nicht machen, nur an den Herrn Jesus glauben. Also da gibt es doch andere Möglichkeiten. Er versucht, die Gebote zu halten. Das ist natürlich kriminell schwer. Ich sag's einmal so, das ist untertrieben. Es ist unmöglich. Durchs Halten der Gebote, da kriegst du keine Vergebung. Weil es unmöglich ist, diese Gebote zu halten. Seht ihr das? Der kommt da einfach nicht drauf. Ah, ich möchte auch Vergebung, ich leide so darunter, ich habe so eine Angst vorm Tod, sagt er. Du, ich sag dir aber eins, ich weiß den Weg, ich erkläre dir genau, wie das geht. Du tust einfach so viel gute Werke wie möglich und schon sind deine Sünden abgewaschen und vergeben. Also wir machen alles sauber, wir richten alles her, schauen mal, wie schön das da ausschaut. Wir helfen einander, wir geben einander Geschenke, wir stehen einander bei, wir schenken einander Blumen. Also jetzt sage ich euch eins, wie die Leute in der Stadt sich so verhalten haben, da hat sich das Leben in der Stadt wirklich geändert. Es war viel erträglicher, dort zu leben, aber Vergebung der Sünden gibt es natürlich nicht. Durch gute Werke gibt es keine Vergebung. Also das sieht man auch, der ist weiterhin ganz fertig. Sein Herz ist immer noch schwarz. Ja, wie kann ich jetzt Vergebung kriegen? Ja, mach's einfach so wie ich. Ja, was hast du denn gemacht? Naja, ich bin über die Brücke gegangen. Ja, was heißt das schon wieder? Ja, das heißt, du musst verstehen, wer der Jesus ist. Du musst es einsehen, dass du verloren bist. Und dann musst du an den Herrn Jesus glauben. Vertrau auf ihn. Wie mache ich das denn? Naja, also du kannst deinen Glauben an den Herrn Jesus einfach ausdrücken, dadurch, dass du dich hinkniest und den Herrn Jesus in dein Herz aufnimmst. Also sag ihm das einfach, Herr Jesus, ich vertraue darauf, dass du für mich gestorben bist. Und das macht er und schau, da ist er schon auf der anderen Seite. Und die anderen, die begrüßen ihn, also ich denke ja fast, die haben jahrelang für ihn gebetet. Schau. Wie geht es jetzt weiter? Das ist natürlich die Frage. Also ich sage es euch einmal, der schafft es einfach nicht total sündlos zu leben. Seht ihr die schwarzen Flecken da? Und der ist ganz traurig deswegen. Also der ist jetzt schon bekehrt, seine Sünden sind vergeben, aber der ist doch irgendwie wieder gefallen. Man sieht es ja schon. Und der genießt es gar nicht mehr, was er da früher gemacht hat. Was muss er jetzt machen? Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also das ist eigentlich die Art und Weise, wie wir Vergebung kriegen, wenn wir schon das ewige Leben haben. Also ich sage es mal so, die Katholiken, die haben ein extra Sakrament, das heißt die Beichte, wo sie ihre Sünden bekennen. Das hilft gar nichts. Wenn ein Ungläubiger seine Sünden bekennt, das nützt nichts, das ist einfach ein Ritual für den. Ein Ungläubiger muss an den Herrn Jesus glauben. Also, wenn du an den Herrn Jesus glaubst, dann passiert genau das, was der Jesus sagt in Johannes 5, Vers 24. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Das ist, was du genau einmal im Leben brauchst. Okay? Einmal im Leben brauchst du das, dass du das ewige Leben bekommst. Und nachher hast du es. Also, du bist ungläubig und Gott ist dein Richter. Und nachher brauchst du Vergebung. Die kriegst du, wenn du dich bekehrst oder den Herrn Jesus aufnimmst oder an ihn glaubst. Also, ihr wisst es, ich brauche es jetzt nicht so ausführlich zu erklären. Das hier, du bist Christ, du hast das ewige Leben und du fällst. Du musst die Sünden bekennen. Das ist was, was du öfter brauchst, nicht nur einmal. Also Sünden bekennen. Sünden bekennen, das hält dein Leben rein. Dadurch hast du Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Also das ist was, was du nur einmal brauchst. Das ist die Vergebung. Gott steht dir gegenüber als Richter. Also wir nennen das richterliche Vergebung. Und das ist, was du immer wieder brauchst. Das brauchst du vielleicht täglich sogar mehrmals. Die Sünden bekennen. Gott ist dein Vater, weil du bist jetzt ein Kind Gottes und dann bekennst du die Sünden, dann hängt der Familiensegen wieder gerad. Also, so ist es in einer Familie. Meine Kinder, die sind geboren, die sind einmal geboren worden, ja, das können sie nicht abstreiten, und seitdem gehören sie in unsere Familie, das sind sie unsere Kinder. Und wenn sie jetzt irgendwas anstellen, dann haben sie ein schlechtes Gewissen. Also die kommen von der Schule heim und so, dann springen sie gleich zu uns. Also gut, jetzt sind sie noch schon älter, aber sie geben uns trotzdem einen Kuss. Aber früher sind sie halt heimkommen vom Kindergarten oder von der Schule, dann springen sie uns gleich auf den Schoß und so weiter. Und dann ein andermal, ja, kommen heim und dann, ja, ah, hallo, ja, gehen in die Zimmer, verdrücken sie, da weiß ich, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas liegt auf ihrem Gewissen. Dann sehe ich schon, oh, das haben sie angestellt, oh, das haben sie kaputt gemacht. Das steht zwischen uns. Sie sind immer noch meine Kinder, ja, ich bin ihr Vater. Aber sie waren ungehorsam. Ja, wie kann das gelöst werden? Wenn sie es bekennen. Also dann geben sie es zu, dann sagen sie, Papa, das habe ich gemacht. Und so, ja, okay, kriegst du eine Strafe und so, gut, dass du es zugibst, ja, komm, bringen wir wieder in Ordnung, das reparieren wir oder was halt ist, und dann ist alles wieder gut, ja, ich verzeih es und die können die Gemeinschaft wieder genießen. Also so ist es auch mit Gott. Der Jesus sagt es, wer gebadet hat, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße. Also Johannes 13, Vers 10. Die Fußwaschung, das brauchst du praktisch immer wieder und das Bad, das haben die bloß einmal gebraucht. Also die Leute, die die Bibel gut kennen, die kennen ja auch diese Stelle mit der Fußwaschung. Und so ist es da auch. Also hier geht es darum, wie halte ich mein Leben rein? Da sagst du, Moment. Also wenn ich das richtig verstanden habe, Andreas, du meinst, wenn man als Christ sündigt, dann muss man seine Sünden bekennen. Und nachher sind die praktisch vergeben. Du brauchst es bloß bekennen. Ja, das habe ich gesagt. Ja gut, Andreas, also das hört sich ja total gnädig an. Also, ob das stimmt? Also, das könnte man ja ausnutzen, oder? Du sagst da, dass man das ewige Leben hat. Die freuen sich, wenn die auf der anderen Seite von der Brücke sind. Die sind sicher, dass sie das ewige Leben haben. Und werden die das nicht irgendwie ausnutzen oder so. Ich meine, wenn jetzt weiß, ich komme nicht ins Gericht, da kann ich ja voll die Sau rauslassen. Kann ja machen, was ich will, oder? Johannes, was schreibst du uns da? Schreibst du das, dass wir jetzt einfach unser Leben von Party prägen lassen oder von Eigenwillen? Na, sagt der Johannes, es geht noch weiter. Also Kapitel 2, Vers 1. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Hä? Er schreibt uns das, damit wir nicht sündigen? Wie soll uns das helfen, dass wir nicht sündigen, bitte? Also der normale religiöse Mensch, der würde es ja voll ausnutzen. Was? Ich habe schon das ewige Leben, da kann mir nichts mehr passieren. Also wenn ich das wüsste, dann kein Gericht droht mir mehr. Das heißt, ich kann ja die Gebote brechen, so viel ich will. Also das kann ja nicht richtig sein, die Lehre. Ja, das ist der normale religiöse Mensch. Aber das ist nicht, wie ein Christ denkt, jemand, der das ewige Leben hat. Schaut, der Johannes sagt, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Vielleicht sollte ich euch hier sagen, was das eigentlich auf sich hat mit dem Bekennen. Also im Alten Testament, da kam das ja auch vor, dass die Leute die Sünde bekennen mussten. Und ihr wisst schon, damals hatten die Tieropfer. Also wenn jetzt jemand gesündigt hat, dann musste er ein Tier nehmen, also sagen wir mal ein Schaferl. Und dann hat er das zum Tempel gebracht oder zur Stiftshütte. Und dann musste das geopfert werden. Und manche Opfer sind von den Priestern geschlachtet worden. Aber wenn jemand gesündigt hat, also das Sündopfer, das hat der Sünder selbst geschlachtet. Das heißt, das Schaf, das was wertvoll ist, wie viel kostet der Schaferl heutzutage? 120 Euro oder was? Also das ist ja doch viel. Das musste er dahin bringen und dann musste er dem Schaf eigenhändig die Kehle durchschneiden, wo das Schaf doch gar nichts gemacht hat. Das Schaf ist ja total unschuldig, sagt man sogar, unschuldig Schaf. Also er musste dem Schaf die Hände auflegen und die Sünde bekennen und dann musste er das Schaf töten. Also ihm war klar, Sünde ist teuer und wenn jemand sündigt, wenn ich sündige, dann muss jemand sterben, der unschuldig ist. Dem was bedeutet, das war ja sein eigenes Schaf. Dann sagst du, mei, bin ich froh, dass wir nicht im Alten Testament leben. Das ist, da bin ich ja so froh, so eine Schlachthaustheologie. Naja, wenn du deine Sünden bekennst, dann sollte dir eigentlich deutlich sein, das muss dein Unschuldiger dafür sterben. Meine Lüge oder meine Unfreundlichkeit und so, das ist eigentlich so schlimm, dass das vergeben werden kann, da musste jemand dafür sterben, nicht ein Schaf. Da musste der Sohn Gottes sein Leben lassen. Also beim Bekennen spielt es irgendwie eine Rolle. Ja, ich gebe zu, das war eine Sünde. Und die Sünde bringt den Tod. Und das ist eigentlich sehr gut. Das ist ja eigentlich das beste Gegenmittel gegen Sünde. Jetzt habe ich natürlich keine Ahnung, wie das bei den anderen Gemeinden ist, aber in der Gemeinde in Aufham zum Beispiel, die machen jeden Sonntag ein Gedächtnismahl. In andere von euren Gemeinden ist vielleicht nur einmal im Monat oder so. Aber da denken wir daran, der Herr Jesus ist für uns gestorben. Er liebt mich so sehr, dass er für mich gestorben ist. Und Sünde ist so schlimm, dass er für mich sterben muss. Also wenn man sich daran erinnert, das ist eigentlich das beste Gegenmittel gegen Sünde. Weißt du, was ich meine? Also der Johannes schreibt das nicht und sagt, ja, alles klar, Sünde macht nichts, brauchst du es bloß bekennen, da passt schon. Sondern sagt, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Also eigentlich hilft uns das, dass wir Abstand nehmen von der Sünde. Also der Gegenvers oder der entsprechende Vers im Alten Testament ist in Sprüche 28, Vers 13. Und dort heißt es natürlich, wer seine Übertretungen zudeckt, wird kein Gelingen haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit finden. Also bekennen und lassen, das gehört zusammen. Also wenn ich zugebe, das war verkehrt, da gehört eigentlich auch dazu, dass ich was unternehme, dass das nicht mehr vorkommt. Weißt du, was ich meine? Dass ich was unternehme, dass das nicht mehr vorkommt. Jetzt ist so, ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, das heißt Endlich frei, das ist das Buch da. Und ich bin auf das Buch gekommen durch einen Willi. Der Willi ist Berufsfeuerwehrmann und gleichzeitig Teenie-Leiter. Also könnt ihr euch vorstellen, dem seine Teenie-Stunden, die sind spannend. Was der alles erlebt bei der Berufsfeuerwehr. Na gut, auf jeden Fall hat er gesagt, Andreas, das ist ein interessantes Buch. Wir haben mit unseren Teenies darüber gesprochen, Endlich frei. Das geht also um den Kampf für Reinheit in der Kraft der Gnade. Und wir haben mit den Teenies darüber gesprochen. Da haben die Teenies sich das alle gekauft. Also die Jungs unter den Teenies, ist ein Buch für Jungs und für Männer. Die Jungs haben sich alle gekauft, haben angefangen drin zu lesen und dann haben sie gesagt, wir brauchen sofort einen von den älteren Brüdern in der Gemeinde, der dieses Buch mit uns durchmacht. Da dachte ich, super. Wenn das Buch die Teenies begeistert, dann muss ich es auch lesen. Und das ist wirklich gut, weil das ist sehr, sehr praktisch. Das hilft nicht nur, dass man erkennt, Pornos und Selbstbefriedigung und das ganze Zeug, das ist irgendwie verkehrt. Das weiß man eh, man hat ein schlechtes Gewissen. Sondern das ist auch so hilfreich, dass die Teenies gesagt haben, da kann ich was dagegen unternehmen. Ich bin nicht von meinem Handy abhängig oder von meinem Computer und das ganze Geld, das ich da reinstecke, von meinem Taschengeld, wenn ich das und das noch anschaue, das werde ich durchbrechen. Und vor allem, das ist ja gefährlich. Das will ich durchbrechen. Ich möchte nicht davon geprägt sein. Also das ist ein Buch, das sehr, sehr praktisch ist, das ich eigentlich jedem Mann empfehle. Aber ich weiß natürlich, dass ihr nicht das macht, was ich sage. Deswegen haben wir nur ein paar von den Büchern dabei. Also der Heli hat welche hinten, 5,90 oder 6 Euro oder irgend sowas kostet es. Und das ist da vor dem Glaskasten, also irgendwo da hinten liegt es, könnt ihr das euch mitnehmen. Aber das Buch hilft überhaupt nichts, wenn es im Regal steht. Das hilft, wenn man es lässt, wenn man es befolgt. Aber wenn sich jemand das vornimmt, ich möchte was unternehmen gegen die Sünde, also das wäre sehr praktisch, ja, hat mir sehr gut gefallen. Ein Freund von mir hat es so mal so gesagt, Andreas, du musst was unternehmen, dass die Sünde in deinem Leben nicht so vorkommt. Ja, lass nicht einfach laufen, unternimm was dagegen. Unternimm was dagegen? Er hat gesagt, ja, das ist wie eine Schlange, die ist gefährlich. Spiel nicht mit einer giftigen Schlange, sondern entweder tötest du die Schlange oder die Schlange tötet dich. Also er hat jetzt nicht gemeint, ich kann die Sünde in mir abtöten, dass ich sündlos bin. Also die Schlange ist jetzt hier was mich zur Sünde verführt. Also wie der Jesus es halt sagt, du sollst dir die Hand abhacken. Wenn deine Hand dich zur Sünde verführt, hack dir die Hand ab. Das heißt, irgendwas, was du anfasst, wenn dich das zur Sünde verführt, lang es nicht an. Irgendwas, was du anschaust, wenn es das zur Sünde verführt, schau es nicht an. Ja, reiß dir das Auge aus und wirf es weit von dir, weit. Das ist wichtig. Also unternimm was, dass das nicht vorkommt. Unternimm einen Schritt in die Richtung. Letztens war ich hinten in Sri Lanka und habe darüber geredet, also wir waren gerade in so einem, unter die Palmen gesessen. Ja. Und dann habe ich darüber gesprochen. Der Herr sagt es, wir sollen unser Auge ausreißen, die Hand abhacken, den Fuß abhacken und so. Und wir sollen was gegen die Sünde unternehmen. Also das ging ja eine ganze Stunde, also den ganzen Nachmittag eigentlich. Die Männer haben mich darum gebeten, dass ich darüber spreche, über Sexualität in der Ehe und Reinheit in der Ehe und vor der Ehe und so weiter. Also das war mein Thema. Und dann habe ich halt das gesagt und dann habe ich meinen Freund zitiert, hat gesagt, Leid, spielt nicht mit der Sünde, das ist gefährlich. Also entweder tötest du die Schlange oder die Schlange tötet dich. Und in dem Moment springen die, was mir gegenüber sitzen, springen auf und rufen, Schlange, Schlange! Ich habe gedacht, die machen einen Witz, gell? Ich drehe mich rum. Und hinter mir an der Palme, da kommt so ein Oschi von Schlange runter. Also so handdick, 3 Meter lang. Und durch das Geschrei ist sie dann nochmal nauf, gell? Aber dann ist sie tatsächlich runter. Unser Gastgeber, der hat gleich so einen Prügel genommen, also so von so einer Palme, und hat auf die Schlange drauf gedroschen. Also ich war so verdattert, ich konnte es nicht einmal fotografieren. Dann hat er die Schlange aufgehoben, also so in der Mitte ist er mit dem Stock drunter gefahren, hat es so hochgehoben, die hing dann rechts und links runter von dem Stock. Dann hat er geschaut, ob es noch lebt, da hat es sich noch ein bisschen bewegt, dann hat er es wieder hingeschmissen, nochmal draufgehaut, dann hat er mit so trockenen Palmblättern ein Feuer angezündet und hat die Schlange reingeworfen. Eine Schlange, die kann nämlich auch noch beißen aus Reflex, wenn die schon tot ist oder ohnmächtig ist oder so. Das ist extrem gefährlich, also nicht einmal mit toten Schlangen sollte man spielen. Und dann mit der Zeit haben sich alle wieder beruhigt und wieder hingesetzt und habe ich gesagt, Brüder, wisst ihr was, ich bin überzeugt, der Herr hat diese Schlange geschickt. Der Herr hat diese Schlange geschickt, damit ihr euch immer daran erinnert, eine Schlange muss man töten. Habt ihr gesehen, was unser Gastgeber gemacht hat? Er hat nicht mit der Schlange gespielt, er hat nicht gesagt, ah, wie schön, eine Schlange auf dem Kinderspielplatz, ja, jetzt können wir damit spielen. Er hat nicht gezögert, er hat sofort was unternommen und die Schlange getötet. Und das ist, was du machen musst. Wenn irgendwas dich zur Versuchung führt, dann musst du was dagegen unternehmen. Also im Gedanken von dem Johannes war das nicht so, oh, ich bekenne meine Sünden und dann passt schon alles. Und das macht ja nichts. Das kann ich ja jede Zeit so oft wie möglich machen. Na, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr nicht sündigt. Also das Wissen, das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde, ist eigentlich gleichzeitig ein Gegenmittel. Ein Gegenmittel im Kampf gegen die Sünde. Mit der Hilfe von Herrn Jesus können wir in diesem Kampf bestehen. Und wir können wachsen in unserer Abneigung gegen Sünde. Aber das möchte ich euch zurufen. Wenn Sünde auf eurem Gewissen ist, macht's was dagegen. Bekennt eure Sünden. Dass nichts steht zwischen dir und dem Herrn Jesus. dass die Gemeinschaft und die Freude, die Jesus uns schenken will, wirklich nicht getrübt wird. Da sollten wir schon bereit sein, was gegen Sünde zu unternehmen. Alles klar?